Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe heute einen so wunderbaren Gast, auf den ich mich schon so freue und wo ich nichts vorbereitet habe, weil ich mich auf ein Gespräch unter Freunden freue, obwohl wir uns sonst, außer in deinem Podcast, ja noch gar nicht begegnet sind. Also ich stelle ihn mal kurz vor, ihr werdet ihn kennen. Tim Schlenzig hat vor über 10 Jahren einen Blog gestartet, den Millionen Menschen kennen, My Monk. Außerdem spricht er in seinem Podcast und bei Instagram über das Leben und die Psyche, jenseits von Selbstoptimierung und oberflächlicher Positivität. Jetzt hat er sein erstes Buch veröffentlicht, Sei dein eigenes Zuhause. Natürlich ist auch davon die Rede, aber auch von dem Menschen, der dahinter steht und von seinen vielen schönen Ideen. Herzlich willkommen, lieber Tim. Ich freue mich enorm, dass du da bist und dass wir jetzt hier über das Leben sprechen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ich glaube, das kann man so als Überschrift sagen. Und nachdem ich dein Buch hier verschlungen habe und du siehst ein paar Zettelchen, wo ich dachte, da muss ich im Podcast drauf eingehen, möchte ich unbedingt drauf eingehen, möchte ich eine andere Zeile aus einem Gedicht von Rainer Maria Rilke darüber stellen. Man mag es vielleicht am Anfang nicht ganz verstehen. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Hier geht es darum, dass die Seele schwingt, dass ich eigentlich nicht möchte, dass irgendwas von dir, von deinem Zauber verloren geht, weil ich vielleicht so schrecklich simple Fragen stelle. Weißt du, von diesem, das war etwas, was mir also sofort dazu einfiel. Und auch für den, der Gedichte meint, nicht zu verstehen, kann ich hier sagen, ja, es ist ein bisschen in Gedichtsform geschrieben, dieses Buch, und trotzdem liest es sich wie ein Roman. Also, aber vielleicht jetzt gar nicht so alleine zu dem Buch, sondern zu dir. Du bist ein Senkrechtstarter gewesen nach einer Messlatte der weltlichen Erfolge sozusagen mit einem brillanten Studium, mit also den optimalen Aussichten für das, was man ein gelingendes Leben nennt. Und dann hast du gesagt, das ist nicht mein Weg. Und dann kamen schwere Zeiten. Und du schaffst es, ist für mich wie sonst keiner, schwere Zeiten durchaus zu schildern, ohne darin das Drama so platt zu treten. Oder man erkennt die Wucht der Schwere und trotzdem hat die ganz viel Leichtigkeit in der Art, wie du damit umgehst. Das habe ich immer schon bewundert auf deinem Instagram-Account.
Danke.
Und fragte mich immer, warst du dir dieser Kostbarkeit dieser Zeit eigentlich immer bewusst?
Nee, war ich nicht. Und weil du gesagt hast, ich hatte alles, was man braucht für ein weltlich gelingendes Leben, das stimmt eben nicht. Ich hatte einen guten Studiengang abgeschlossen und so, aber ich war nur bedingt geeignet für alles andere.
Ja, also was man jetzt sieht,
genau.
So dieses Weltliche, ne? Dieses,
ja. Ich kam nicht damit zurecht mit Jobs. Das ist, denke ich, heute auch nicht viel besser geworden. Ich habe es lange nicht ausprobiert. Ich bin ja selbstständig jetzt seit 12 Jahren.
Ja.
Ich komme auch oft mit dem Alltag nicht so gut klar. Also ich schaffe ihn schon irgendwie, aber es ist jetzt kein Tanz für mich. Und ja, trotzdem war da zum Glück noch irgendwas anderes, neben dem Scheitern und kleinen Scheitern und all den Dingen, die fehlen.
Ja, was war da? War noch Kannst was du anderes, das benennen?
Verzeihung. Was da anderes war?
Ja, was ist da noch zusätzlich gewesen? Also du sprichst von Depressionen, die da waren. Also wir reden nicht hier nur von, es war schwierig, sondern du warst und hast dich so empfunden, als wie soll es gelingen?
Das ist eine gute Frage, da habe ich auch gar keine Antwort drauf. Ich habe diese, ich glaube, weiß nicht, ob es damals Depressionen waren, aber schon als Kind hatte ich mit großer Einsamkeit zu tun, mit Panikattacken zu tun, schon als kleines Kind. Ich hatte jede Nacht Albträume als Kind, bis ich, weiß nicht, 19 war oder sowas, also wirklich fast jede Nacht. Und trotzdem habe ich mich abends wieder hingelegt und gesagt, so, jetzt gehe ich mal schön schlafen. Und das ist vielleicht dasselbe, was danach auch noch passiert ist. Es ist schwer, trotzdem lege ich mich wieder hin und lege mich schlafen oder stehe wieder auf und mache meinen Tag und kann dir nicht so genau sagen, warum. Ich weiß es nicht. Erstaunt mich an manchen Stellen selber. Inzwischen geht es mir auch besser, aber was mich da getragen hat, kann ich nicht so genau sagen. Es gab so ein paar Faktoren, ich hatte Freunde und so weiter, aber das ist, glaube ich, nicht die ganze Antwort. Was mich da wirklich getragen hat, kann ich nicht sagen.
Woher hast du denn diesen Mut genommen? Aber ist es Mut? Weiß es noch nicht. Also mir fehlen an manchen Ecken bestimmt da die richtigen Worte, dich hinzulegen. Das hast du jetzt gerade gesagt. Bist schlafen gegangen, obwohl du vielleicht auch schon ahntest, dass da wieder Albträume kommen oder so. Und morgen beginnt wieder ein neuer Tag sozusagen. Habe ich da drin auch so ein bisschen Hoffnung oder so? Also das, was du in diesem Buch sagst, ich weiß jetzt nicht, ob mir die passenden Stellen immer hier so gleich entgegenfallen. Vielleicht ist deine Tiefe kein Abgrund, in den du stürzt, sondern ein Brunnen, aus dem du schöpfen kannst. Hast du das damals auch schon geahnt oder ist das heute deine Erkenntnis?
Als Kind bestimmt nicht. Später dann, als später älterer Jugendlicher, glaube ich schon, dass ich darin auch irgendwas gesehen habe. Es hat aber lange gedauert, bis ich mich damit versöhnt habe auch, dass es eben vielleicht wirklich ein Brunnen ist und nicht nur ein Abgrund. Aber ich vermute, dass ich schon ein bisschen gespürt habe, dass da irgendwas ist. Ich habe es bestimmt nicht immer als heilsam erlebt. Ich hätte es bestimmt auch gern eingetauscht, oft gegen irgendwas anderes.
Glaube ich.
Ja, aber irgendwas war da und offensichtlich hat es gereicht, dass ich jetzt noch hier bin und das ist schon schön.
Absolut, absolut, absolut. Die Bedeutung von Stärke, sagst du. Stärke heißt, deine Zukunft nicht ertrinken lassen in den Tränen über die Vergangenheit. Finde ich so unglaublich schön, weil
Danke.
es ist ja das, kann man sagen, woran wir immer leiden, dass wir die Vergangenheit nehmen als die Spur für die Zukunft sozusagen. Weil ich das erlebt habe, ist auch Zukunft belastet. Ich höre so oft, Mensch, Greta, ich kann nicht glücklich sein, weil meine Kindheit so schlimm war. Ne? Zum Beispiel dieses, also, aber die Zukunft nicht ertrinken lassen in den Tränen über die Vergangenheit, das sagt ja schon, dass da eben, du hast es auch in so, also meine Güte, selten fehlen mir so viele Worte wie jetzt gerade in dieser bildlichen, in diesem Bild, was du gefunden hast. Also du zeichnest ja mit deinen Worten, du malst ja Bilder wie so ein japanischer Meister mit Tuschezeichnung. Also hier mit etwas mehr Druck und da mit etwas mehr Durchschein und sowas alles. Also ich glaube, ich darf hier gar nicht zu sehr drin blättern. Sonst bin ich dazu zu eingefahren. Aber
Lass uns vielleicht mal darüber reden, wie es dir geht. Bei mir ist es oft so, die Tränen der Vergangenheit sind nicht so das Problem. Für mich ist die größere Belastung eher der heutige Tag oder das Denken an morgen. Das war schon immer so, dass ich mehr im Morgen gelebt habe als im Gestern.
oh
Ähm,
ja,
wie,
ah,
wie ist es bei
okay.
dir?
Also ich bin ja so anders durch die Jugend gegangen und so. Insofern habe ich tatsächlich geglaubt, dass dieses, also die Zukunft kann ja mich vielleicht erdrücken in meinen Vorstellungen oder so etwas, aber richtig leiden, dachte ich, hätte immer was mit Vergangenheit zu tun, merke ich jetzt gerade in dem
Oh,
Gespräch.
interessant, ja.
Die Verletzungen, was da so passiert ist und man hat mir das und das angetan, dachte ich, das wäre eigentlich der größte Schmerz. Aber wie schön, dass wir auch das jetzt mal beleuchten
Bei mir
können.
ist, glaube ich, der Schmerz kein Schmerz, sondern vor allem eine Angst. Die Angst, es nicht zu schaffen.
Ach so, ah, okay.
Die Angst, jetzt das nicht zu schaffen, was gerade ansteht, oder heute Nachmittag oder morgen, ist
Ja.
das nicht alles zu viel, breche ich nicht zusammen. Was ist in ein paar Jahren? Was ist, wenn das passiert oder das? Also ganz viel von meinem Leid hat eigentlich noch gar nicht stattgefunden.
Ach was, danke dafür. Also verzeih meine Begrenztheit da, dass ich das anders immer definiert habe. Das heißt, Ist es deine Fantasie, wie du dir ausmalst, was alles Schlimmes kommen könnte? Oder dass du denkst, du hast nicht genug Energie, wenn wir beim Alltag bleiben, um dir was zu essen zu machen, um
Jetzt
was
ist es,
im Alltag zu machen?
jetzt ist es eher so, jetzt hat sich das von den Depressionen eher auf die Ängste verlagert, so in den letzten Jahren. Das ist aber ein ganz guter Deal, muss ich sagen.
Weil du
Energie
Dinge
klingt,
gestalten kannst oder
ja,
wieso?
weil da gibt es ja, also da kann ich mich ja dann an Dinge erinnern. Also das ist ja, da ist ja alles noch möglich. So, nach hinten ist nichts möglich, nach vorne ist alles möglich. Und wenn du sagst, ja, die Energie fehlt, das klingt relativ harmlos, obwohl da bestimmt auch viele, die es hören, sich drin sehen. Aber bei mir war es zum Beispiel ganz oft so, auch in den letzten Jahren, ich habe nachts irgendwas geträumt, eine vermeintliche Kleinigkeit, was weiß ich, ich finde mein Auto nicht wieder. Und dann bin ich schreiend aufgewacht, also von meinem wirklichen Schrei bin ich wirklich aufgewacht und der Schrei war, ich kann nicht mehr leben oder ich will nicht mehr leben.
Mein Gott.
Und das meinte, das wird mir alles zu viel. Und im Traum war es zum Beispiel ein Auto, was ich nicht wiederfinde, was mir dann zu viel wurde. So, und letztendlich wird mir das alles nicht zu viel. Ich habe auch wirklich Sachen erlebt, so die letzten Jahre vor allem. Ist offensichtlich nicht zu viel gewesen. Ich habe das alles hingekriegt. Aber da ist oft diese Angst, dass nur eine Kleinigkeit fehlt und dann ist es zu viel, das Auto, was ich nicht wiederfinde oder sowas. Und diese Angst ist, wie gesagt, gar nicht so real, weil ich habe es immer irgendwie geschafft. Ich habe es immer, und jeder, der das hört, hat es immer irgendwie geschafft. Er ist noch da, er hat es irgendwie geschafft.
Kannst du das bei dir anerkennen, dass du es geschafft hast, trotz dieser ganzen Ängste?
Jetzt langsam ein bisschen mehr, glaube ich. Aber das ist noch schwierig für mich, weil ich auch oft denke, mein Gott, warum habe ich denn die Ängste
Also,
überhaupt?
dass du dich
Also
dafür wieder
es
verurteilst.
ist näher liegend, mich dafür zu verurteilen, als mich dafür zu feiern, dass ich es dann trotzdem hinkriege.
Wer ist das denn in dir? Wer ist so hart mit dir?
Wir haben schon also bei mir im Podcast war es drüber gesprochen. Da ist jemand sehr hart in mir. Man sagt oft, dass der innere Kritiker und sowas einen beschützen will.
Ich musste dem den Schnabel zukleben, weil der immer mir in
Ja,
die Suppe
also ich
spuckte.
muss auch sagen, dass seine Erfolgsbilanz da eher, also wenn es ein Angestellter wäre, würde ich ihn jetzt schon mal
Entlassen.
feuern. Ja.
Ja, weil, okay, man muss sie sicherlich erstmal liebevoll annehmen, das ist schon, aber wem sage ich das? Du weißt das alles, du weißt das alles. Und ich frage mich immer, ob du die Perlen oder die Diamanten siehst, die daraus entstehen. Also ich fragte mich tatsächlich in einem anderen Zusammenhang mal, kann diese Muschel auch eine Perle produzieren, ohne dass Scheuersand da drin ist? Und ich glaube, das geht nicht.
Das
Bei
glaube ich auch, ja.
der Muschel nicht und
Ja.
auch, glaube ich, bei mir nicht, weil ich dachte, ich möchte wachsen, ohne leiden zu müssen. Weißt du, da diese Punkte, wo ich dann auch denke, oh, also muss das sein, möchte ich nicht sicherlich auf eine Stufe mit deinem Leid stellen oder irgendwie sowas, aber ich kenne auch Leid, wo ich denke, boah, das ist jetzt hier das Ende im Gelände
Das
oder.
glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr gelitten habe. Also das kann man
Doch,
sowieso nicht aus. Nein,
nee,
glaube ich nicht.
das ist ja auch
Also erstens,
persönliches.
Leid nimmt ja immer den ganzen Raum ein. Das habe ich
Ja.
irgendwann mal gelernt. Also egal wie groß oder klein, man leidet halt umfänglich. Und ich habe auch, also das muss ich auch sagen, deswegen hadere ich auch so mit mir. Ich habe halt unfassbar viele schlimme Dinge nicht erlebt, die andere erleben mussten. Also ich sehe schon, dass das sozusagen auf dem Blatt Papier könnte man schon denken, Gott, was hast du denn da, Junge? Was hast du denn da? Natürlich waren Sachen schwer, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier permanent vom Universum bestraft wurde, seit ich auf der Welt bin. Überhaupt nicht.
Ich meine, was du alles erschaffen hast, du bist selbstständig, mit diesen Themen letztendlich, ist das richtig, überhaupt interpretiert, verzeih, davon war ich ausgegangen. Und dann, sagen wir mal, mein Muster ist offensichtlich, dass wenn ich das dann irgendwie gewuppt habe, diese leidvolle Situation in der Vergangenheit, wo ich so gelitten habe, aber natürlich aufgrund meines Alters mittlerweile weiß, da wachse ich da, ne? Ich bin ja mal gespannt, wofür das gut ist, ne? Und was da dann so ein bisschen so. Habe ich danach eine Phase, wo ich stolz bin. Und das hatte ich auch als Jugendliche tatsächlich schon. Ich erinnere mich daran, dass ich, sagen wir mal so, es kostbar fand, dass ich überhaupt in der Lage war, solche Bandbreite von Gefühlen überhaupt erleben zu können. Also ich wollte, das war für mich, wäre das für mich das Schlimmste gewesen, so an der X-Achse. Keine große Freude, kein großes Leid, das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte die Intensität. Und habe mir, glaube ich, da angewöhnt, ich weiß nicht, woher das kommt, mir dann danach auch immer schön auf die Schulter zu klopfen, dass ich das wieder geschafft hatte.
Das finde ich gut, ja.
Und das tust du nicht, glaube ich.
Das tue ich nicht. Ich habe mal zu einem Therapeuten gesagt, ich würde gern mehr ins Leben vertrauen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, aber warum denn ins Leben? Vertrauen Sie doch lieber in sich.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr gut. Ich meine, das Leben schwemmt halt Sachen an oder spürt sie fort. Ich finde das schwierig. Wie soll man darauf vertrauen, auf irgendwas so? Das ist vielleicht auch eine Typfrage. Aber an sich selber vertrauen, zu sehen, egal was es anschwemmt oder fortspürt, ich bin noch da, darin ist, glaube ich, wirklich eine sehr große Kraft. Und die mache ich mir zu selten bewusst. Die habe ich mir jetzt bei dem Buch schreiben und jetzt, wo es auch so neben mir liegt, bewusster gemacht als vorher. Aber da geht noch was.
Da geht bestimmt noch was. Also ich bin gespannt und ich fragte mich natürlich auch, als wir uns jetzt näher kennenlernten, was hat mich schon damals fasziniert an deinen Instagram-Posts, an deinen Äußerungen, wie du Sachen sahst? Ich glaube tatsächlich, deine Art, auf schwere Lebensphasen zu gucken, ohne dieses Drama, das Wort habe ich vorhin da auch schon in dem Zusammenhang benutzt, tut mir leid, also ohne ins Jammern zu verfallen oder so, sondern als du nimmst es an, du siehst es, klar, so ist das, machst den Schmerz auch deutlich und Ende. Du überlässt dem Leser eigentlich damit umzugehen und in vielen erkennen sich wieder, ich meine, du hast eine ja, millionenfache Resonanz auf das, was du da bringst. Also da draußen gibt es so viele Menschen, die da sich wiederfinden und darin Stärke finden in dem, was du tust und wie du bist. Erkennst du das, dass du so vielen hilfst?
Nicht wirklich, jetzt ein bisschen mehr mit dem Buch, weil ich da auch wirklich stolz drauf bin, was ich sonst auf meine Arbeit eher nicht bin. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich die Dinge gleichzeitig zu ernst und zu wenig ernst nehme. Ich nehme vieles zu schwer, habe aber seit meiner Kindheit Humor zum Beispiel als Bewältigungsstrategie gehabt.
Ja, super.
Das war auch also Bewältigungs-, aber auch Selbstverteidigungsstrategie.
Ja.
Ich war nie jemand, der sich jetzt der auf einer Schulhofprügelei gegen alle gewonnen hätte. Und dann habe ich stattdessen nicht die Fäuste irgendwie gestärkt, sondern so den Verstand vielleicht auf diese eine Weise, nämlich
gelacht.
Oder gelacht oder so messerscharfe Worte zu finden.
Oh,
und das hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt, so, glaube ich, zu vielen Dingen eine Distanz habe oder leicht eine Distanz einnehmen kann, weil ich ganz vieles durch so eine Humorbrille sehe. Und vielleicht funktionieren die Texte deswegen so, wie sie auf dich wirken, weil ich es mir einerseits oft zu schwer mache, andererseits aber auch vieles lächerlich nehme und dadurch so eine Distanz wieder entsteht. Und dann also, hänge ich sozusagen nicht fest in meinem Rumgeleide und Rumgejammere.
Also lächerlich, das Wort, da bin ich gerade zurückgezuckt. Also, also ich finde es toll, als Tipp einfach so, schau doch mal, ob du mit Humor was ändern kannst oder ob du da eine größere Leichtigkeit reinbekommst oder sowas alles. Aber du hast auch dieses die mit messerscharfen Worten, ne? Dass du kannst mit Worten wirklich zaubern.
Danke, danke wirklich.
Und trägst ja was in die Welt, was, wie du ja auch sagst, ohne dieses alles positiv und alles rosarot und so etwas, das andere ist ja da. Wir wissen das alle, wir haben es temporär oder über lange Strecken oder also wie auch immer oder irgendwie dauerhaft gefühlt oder so etwas und du gehst da so anders mit um. Ich glaube, ja, ich finde es, glaube ich, schön, dass du nicht weißt, was das für eine Kostbarkeit ist, weil es diesen Zauber weiterhin hat, weil es diese Möglichkeit hat, dass da so viel Neues entstehen darf.
Also wenn das so ein Zauber wäre, wie gesagt, ich glaube es nicht, aber ja, man würde den vermutlich instrumentalisieren. Man würde sagen, weißt du, so wie vielleicht ein Schauspieler, der merkt, dieses eine Lächeln zieht irgendwie in der Welt.
Ja, damit genau, dann hat es immer.
Jede Rolle und dann hat er nur noch das eine Gesicht, vielleicht ist es so ein bisschen. Ob das jetzt so cool ist unterm Strich, weiß ich nicht, aber das ist zumindest irgendwas.
Wobei dieses Thema Coolness, das ist, aber das hat hier, glaube ich, jetzt nichts zu suchen. Was ist der Vorteil von Coolness? Macht mich ganz kirre, aber ich glaube, das ist hier jetzt gerade nicht.
Wolltest du mal cool sein irgendwann in deinem Leben?
Ich habe es neulich in einem anderen Buch gelesen, dass eine Mädchenklique 15 Jahre cool sein will untereinander. Nee, ich sage denen lieber nicht, dass ich das Buch und toll finde oder so. Und da ist mir das erstmal aufgefallen, unter Freundinnen nicht zu sagen, ey, wie cool ist das denn? Und dann bin ich da mal reingegangen, sind Erwachsene, wollen die auch cool sein? Und dann habe ich so festgestellt, hatte jetzt so in meinem Erfahrungsbereich hier, jemand hat ein ganz tolles Handy. Mir gegenüber konnte er sagen, oh, ich freue mich rappelig und das ist hier und das hat jetzt hier und guck mal hier und so. Aber dann beobachtete ich ihn mal in einem etwas ferneren Kreis. Ja, das kann das und das. Das mag man da nicht sagen. Das könnte angeberisch sein, glaube ich, oder so. Oder vielleicht will man cool sein, um nicht verletzbar zu sein. Das war, also für mich ist das gerade nochmal neu zu hinterfragen. Was bringt mir diese Coolness? Aber wir kommen weg von dir. Also das ist jetzt nur für mich so ein
Ja, ist doch gut. Also ist doch gut, dass wir weg.
Nee. Du, ja. Wir wollen gar nicht auch so.
Okay, ich leite jetzt von Coolness auf mich über. Und zwar,
ja, bitte,
was ich wirklich cool finde, was ich wirklich cool finde, ist, dass ich das Buch gemacht habe und komplett drauf, wenn ich das so sagen darf, geschissen habe, was die Leute sagen. Das ist vom Format her und so unüblich. Und wenn ich jetzt unbedingt einen Bestseller hätte schreiben wollen, dann ist das aller schlechteste Format jetzt erstmal. Lyrik.
Ja, ich weiß,
so,
was du meinst. Ja,
zumal ich auch selber keine, zumal ich auch selber eigentlich keine Gedichte groß lese und so. Also da habe ich es wirklich geschafft, mich von so einem weltlichen Erfolgsdenken frei zu machen. Und auch von so Image-Denken, was, also da, also gut komme ich da jetzt nicht weg in dem Buch. Aber ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Das ist für mich Coolness, zu sagen, das ist jetzt meine Sache und ich mache die genauso, egal was es kostet. Also jetzt tut es ja niemand weh, aber.
Also, wie kommst du da drauf? Verzeih, dass du meinst, du kommst nicht gut weg in diesem Buch. Was für einen Maßstab hast du denn da angelegt? Man erkennt also dich, du hast ja wirklich Herz aufgemacht. Und da ist so ein wundervoller Mensch dahinter. Und du meinst, der Leser erkennt das nicht? Okay, hast du das gerade gemeint?
Das habe ich schon gemeint, weil ich finde es jetzt nicht gerade, sagen wir mal, heroisch, darüber zu schreiben, wie man beim Einkaufen eine Panikattacke hat. Was eigentlich ja was, also das kann man schon von den erwachsenen Menschen verlangen, dass er, sagen wir mal, eine Semmel kauft ohne große Schwierigkeiten.
Was für eine Messlatte legst du denn da an? Also meine Podcast-Hörer, das sage ich dir, die verstehen das Buch. Die verstehen den Menschen dahinter und die kämen nicht im Traum darauf zu sagen, der kommt aber gar nicht weg, wie kann der so über sich schreiben? Gar nicht gut weg, wie kann der so über sich schreiben? Da kommt keiner meiner Podcast-Hörer drauf, sage ich dir. Und deiner übrigens auch nicht, deiner Zuhörer. Also das macht mich gerade ganz kirre, dass du meinst, da draußen, hast du ja so gar nicht gesagt, du hast gesagt, ich komme ja nicht gut weg in diesem Buch. Denkst du das, dass das die Leser denken oder ist das wirklich deine Meinung, dass dieser Typ da drin in diesem Buch nicht gut wegkommt?
Also ich glaube, er kommt als Autor gut weg, weil ich wirklich finde, dass ich es gut geschrieben habe. Also so gut ich halt konnte.
Nee, der Mensch.
Aber der Mensch, Also, ja, der Mensch gemessen an was? Also, ich meine,
Ja, genau, richtig. Danke, danke,
da,
danke.
genau, das ist wahrscheinlich der Punkt. Der Mensch gemessen an was?
Ja, welchen Maßstab legst du denn da an?
Ich habe hier eins geschrieben, es plätschert so schön. Das Plätschern meiner Karriere, egal gerade, denn vor mir das Plätschern des Flusses. So, das ist jetzt nichts, was man immer im Ratgeberbuch eigentlich liest, dass jemand seine eigene Karriere als plätschernd bezeichnet. Zum Beispiel.
Du wolltest doch gar kein Ratgeberbuch. Also,
Stimmt, ja.
ich meine, ich mag auch gerne eierlegende Wollmilchsäue oder so. Also das eine Ding soll alles können. Ne? Also,
Ja.
aber Tim, also, was muss denn passieren? Also, was wäre denn dieser Mensch in dem Buch, wenn er am Ende gut dabei wegkäme? Was hätte dann anders laufen müssen? Muss man so fragen?
Habe ich mich noch nicht gefragt.
Das entspricht alles nicht deinem Maßstab, was du jetzt aufzählen könntest in meinen Augen. Wieder bei diesen, was ich vorhin weltliche Sachen. Zum eigenen Wertemaßstab zu zählen, würde glücklich machen, habe ich mal irgendwo gelesen. Also so zu leben, wie es dem eigenen Wertemaßstab entspricht, würde glücklich machen.
Okay, wenn wir das jetzt mal annehmen, dann wäre mein Wertemaßstab, dass ich weiter vorwärts gekommen wäre, glaube ich. Und noch nicht mal nur mit meiner Karriere, weil das ist jetzt auch gar nicht so schlecht gelaufen, sondern vielleicht hätte ich schon gedacht, dass ich mit 39, dass mir viele Dinge leichter fallen und ich mich erwachsener fühle und leichter Verantwortung übernehmen kann für Dinge.
Unsere Erwartungshaltung, ne? Was muss man mit 30? Du hast es doch auch irgendwo geschrieben.
39. Mit
Ja,
30 würde ich
hast
dann
du
noch
nicht mal
gehen.
geschrieben, muss man mit 30 schon alles, oder hast du 39, weiß ich nicht mehr, muss man da schon alles erreicht haben, ne? So, also ich glaube, Robert Betz hat mal gesagt, Mann ist sowieso erst mit 50 volljährig, ne? Also,
Okay,
und aus
ja.
meiner Sicht mit 76, also da frage ich mich sowieso, was habe ich selber damals denn schon vom Leben begriffen? Also,
Was hast du denn begriffen mit 39?
nix. Also,
Okay.
da bin ich also so auf Spur gelaufen. Da war ich,
Aha.
also aus meiner Sicht heute, das sind ja so diese Geschenke des Alters, was zu hinterfragen, was ist denn Leben? Wieso bin ich denn hier? Ne, habe ich eine Aufgabe? Gehöre ich mit zum Großen und Ganzen? All diese Fragen, wie wir vorher, nachher oder sowas alles, hat man ab einem gewissen Alter vielleicht etwas klarer für sich definiert. Das tolle Geschenk vom Leben ist, dass man, egal wie alt man ist, 15, 39, 50, immer seine 100% lebt. Und deswegen gibt es da kein Falsch und kein Richtig. Aber wenn du mal zurückguckst, was hast du alles vom Leben verstanden, als du 20 warst? Also ich, oder wenn man nur so was Simples nimmt, was habe ich, also ich war 19 und die Abiturreise war nach Amsterdam. Ne? Also wie bin ich denn da durch die Stadt gelatscht? Was habe ich denn wahrgenommen? Was konnte ich denn aufnehmen? Wenn ich heute in eine Stadt gehe, dann spüre ich, wie die swingt, dann gehe ich über Märkte in südlichen Ländern vielleicht und das Lachen. Also ich kann so viel mehr aufnehmen. Also als hätte man so Geschmacksknospen fürs Leben gekriegt.
Würdest du sagen, dass das ist, was du als deine Aufgabe auch siehst, weil du meintest, so das gerade
Ja,
von dir
also
gesprochen,
ich denke, ich
ja?
bin hier, um Erfahrung zu sammeln. Vielleicht habe ich mir, vielleicht hat bei mir eine ganz große Tragkraft, weil ich es nicht weiß. Also wer von uns kann es denn wissen? Richtig, wissen meine ich so. Aber ich sammle mir alle Mühe. Ja, könnte auch sein, dass ich hier bin, dass meine Seele hier ist, um Erfahrung zu sammeln, um auf jeden Fall, ich nenne es mal jetzt einfach, Gutes in die Welt zu bringen. Also ich bin sicherlich nicht hier, um andere Menschen zu verletzen oder was weiß ich alles oder so. Es entspricht nicht meiner Denkungsart wirklich, aber es hat mir so geholfen, als ich meine kleine Geschichte hörte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, von wo die kommt. Ich hätte auf der Wolke gesessen und meinen Freunden erklärt, ich möchte auf die Erde, um nochmal so eine richtig bescheuerte Ehe zu erleben, wo ich gar keine Rolle spiele, wo man mich gar nicht sieht und sowas. Und guck so in die Runde und sag, wer würde denn jetzt mal meinen Ehepartner? machen. Und alle gucken so ein bisschen so betreten zur Seite. Nur mein bester Freund sagt, okay, ich mache den Scheißjob. Ich konnte meinen Ehemann anders sehen. Ich konnte, wer weiß, vielleicht ist es so, vielleicht ist, also ich musste nicht mehr so, der ist schuld und der ist schuld und sowas alles verteilen. Und das heißt, wieso bin ich hier auf Erden? Ist heute vermutlich meine Definition, um etwas zu erfahren, um etwas zu wachsen, wobei ich denke, meine Seele ist, also ich lebe ja sehr gottverwandelt sozusagen, also ein Teil des großen Ganzen, viele nennen es Universum oder wie oder was ist. Ich glaube, die kann nicht wachsen, die Seele ist schon ganz. Aber ich als Mensch kann wachsen und Erfahrung sammeln und immer wieder. Es ist so mein Credo, glaube ich, geworden in den letzten Jahren. Die Liebe schafft alles. Diese enorme Kraft der Liebe. Ich meine nicht diese rosarote Zuckergusssache, sondern Liebe zum Leben, Liebe zu dem, was ich bin, zu den anderen Menschen, zu den Umständen, was das Leben mir vor die Füße spült, wie du es auch vorhin da erwähntest. Das Leben passiert. Und ich wollte dich da vorhin nicht unterbrechen, weil das ist eine Unart von mir, ewig in diese Gespräche reinzugehen. Mache ich bestimmt auch hier noch immer viel zu viel. Vertrauen braucht meine Entscheidung. Ich habe früher dieses kleine Buch von Sartre gelesen, das Spiel ist aus. Da sollte sich zwei junge Leute vertrauen. Diese wurden ein Liebespaar unter der Maßgabe, sie dürfen nochmal auf die Erde zurück, wenn sie sich vertrauen. Und ansonsten würden sie sterben. Da habe ich gedacht, ein Liebespaar wird sich ja wohl vertrauen können. Naja, man ahnt schon, das geht anders aus. Und dann hatte ich so, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen, dann kann ich ihm vertrauen. Und dann kam aber irgendwann so dieses, dass ich glaubte, Schutzmauern gebaut zu haben. Nee, das mach mal lieber nicht, da könntest du, nee, und so, nee, das mach lieber auch nicht, weil da könntest du auch verletzt werden. Und dann merkte ich, ich habe mir meine eigenen Gefängnismauern gebaut. Also ich musste mich verletzbar machen, ich musste vertrauen. Wenn ich die ganze Bandbreite des Lebens leben will, dann muss ich vertrauen. So war meine Erkenntnis. Und das heißt, ich habe mir Systeme angeeignet, wie ich damit umgehe, wenn man mich mit Schlamm beschmeißt. Ist das gerade das richtige Wort, das richtige Deutsch gewesen? Weiß ich nicht. Also wenn man
Was?
mich verletzen will, wenn man, was, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das draußen lassen und sagen, aha, das in der Situation ist er also gerade, dass er glaubt, das so machen zu müssen. Es hat mit mir nichts zu tun und sowas alles. Gelingt mal mehr, mal weniger. Je enger die Leute sind in meinem Umfeld, desto mehr ist man da verletzt und so. Aber ich will hier nicht zu abschweifen, ich will da zu dir ja wieder zurückkommen. Also, und dem Leben zu vertrauen, das war für mich eine bewusste Entscheidung. Und zwar immer wieder neu. Das konnte ich nicht lebenslänglich runterladen, sozusagen, und mich entscheiden, sondern ich muss in jeder Situation neu. Ich vertraue. Ich vertraue, dass es gut wird. Ich
Also
vertraue dem
du
Leben.
sagst dir das dann selber, das sieht so aus. Also da kommt jetzt eine Situation mit viel Unsicherheit vielleicht. Eine Unsicherheit, was es bedeutet, eine Unsicherheit, wie es weitergeht. Und dann sagst du dir, ich vertraue, ich entscheide mich.
Ja, ich gehe so positiv an Menschen ran. Ich habe neulich Aha-Erlebnisse gehabt in der Geschäftswelt sozusagen, wo ich einen Brief so positiv interpretiert habe und zwei andere haben den gelesen und haben gesagt, nee, das ist eigentlich das Ende der Geschäftsbeziehung. Und war dann und habe waren die anderen zwar auch dann verunsichert, ich aber auch. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das eigentlich mal klar machen. Dieses Schreiben ist sehr zu unterschiedlichen Seiten zu interpretieren. Aber ich habe mich dafür gefeiert, dass ich in solchen Sachen tatsächlich das Positive sehe und
Das ist schön, ja.
das Positive erwarte. Aber das ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist nicht vom Himmel gefallen, diese Einstellung. Aber ich war selber erstaunt, dass ich sie doch schon so verinnerlicht habe. Es hat mich gefreut, ja. Und aber was wäre denn, also du sagtest vorhin mal so im Nebensatz, es ist ja schon besser geworden, ne? Was wäre denn dein ideales, nein, was wäre dein idealer Alltag? Was wäre so ein idealer Tag?
Der Alltag an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wie ich ihn erlebe. Also ich finde nicht, hier fehlen mir Menschen, hier wäre ich gerne häufiger am See oder sowas, das ist gar nicht der Punkt, sondern dass ich sehr viel unter mir selber leide einfach. Das ist das Ätzende. Dass ich schnell mir Sorgen mache, dass ich schnell Ängste habe, dass ich zu wenig hier bin.
Im Jetzt, meinst du?
Dass ich auch da wirklich bei kleinsten Dingen sehr hohe Maßstäbe an mich habe. Also als es ganz schlimm war und ich irgendwie 2 Jahre ganz wenig die Wohnung verlassen habe zum Beispiel, da war ich so krass hart zu mir, dass ich zum Beispiel mich dafür verurteilt habe, wie ich eine Schranktür in der Küche aufmache. Dass die nicht, dass das, diese Bewegung zum Beispiel nicht geschmeidig war, sondern ganz komisch halt angeblich. Also das, davon bin ich weit entfernt jetzt inzwischen. Ich bin wirklich weit davon entfernt. Aber es ist schon noch viel da, was glaube ich, meine Lebensqualität negativ beeinflusst und eigentlich auf dem Blatt Papier jetzt so nicht sein müsste.
Aber wir leben ja nicht auf dem Blatt Papier, Gott sei Dank.
Ja.
Also,
Ja.
weil du hast da ja so viele Arbeit, innere Arbeit schon hinter dir.
Die merke ich auch. Also, das ist wirklich, ja, ich bin nicht da, wo ich gern wäre. Und ja, ich bin, und das sehe ich schon, wenn ich drüber nachdenke, ich bin trotzdem weit gekommen. Das schon.
Toll. Also, wir sind ja dafür angelegt, in Beziehung zu leben. Und das heißt aber auch in Beziehung mit mir selber. Also, ich habe für mich gelernt, Gedanken rauszuschmeißen. Ich hatte mir ein Riesenschild mal gemalt, weil mein Drucker konnte gar nicht so groß drucken. Ich musste es also malen. Gedankendisziplin hing über meinem Schreibtisch, an der Wand. Mir auf die Schliche zu kommen, was denke ich überhaupt? Und ausgelöst war das, wo ich so zusammenzuckte. Wir hatten 3 Jahre lang versucht, dass ein Baby sich einstellen würde. Das war nicht der Fall. Wir haben uns mit Adoption befasst, nur gedanklich,
Vor dem ersten Kind.
vor dem ersten Kind. Und ich konnte mir ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Also ich hatte also alles Glück dieser Welt auf diese kleinen Kinderschultern gelegt. Das war auch schon schwierig für mich zu erkennen. Und das durfte sich ändern. Aber als wir beide vollen Herzens gesagt haben, wir können ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes, war ich im nächsten Monat schwanger. Und da habe ich, klar, habe ich mich über Schwangerschaft gefreut, aber einen Heidenschreck gekriegt, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert. Das war mein Schlüsselerlebnis. Was denke ich denn überhaupt? Ich habe ja vorher gedacht, die Gedanken sind da, kann ja gar nichts gegen tun. Also, die habe ich ja nicht gerufen, die entstehen ja in mir.
Also, du siehst einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Loslassen, dem Akzeptieren, dass ihr ein Kind
Ja,
adoptiert,
und das ist
und der
ja auch.
eigenen Schwangerschaft.
Ja, genau. Heute ist das auch gar kein Phänomen mehr. Es gibt ja Placebo-OPs, Placebo-Tabletten. Das war alles ja damals noch gar nicht, dass es sich alles sozusagen in unseren Gedanken abspielt, ob ich zum Beispiel gesund werde oder dass da Krankenhausstudien sind. Wer geht mit der Krankheit anders um als diese Person, für die man, ja. Aber es geht ja auch so weit. Es gibt so eine Studie. Stefanie Stahl hatte sie mal auf einer Bühne gesagt, ich habe sie selber nicht gefunden. Eine Gruppe von Ärzten wird aufgeteilt und zu der einen ist man ein bisschen freundlicher bis hin zu einem Stück Schokolade. Und diese Gruppe der Ärzte hat in der Hälfte der Zeit die Diagnose gestellt. Also dieses, was gehört dazu? Also sind so die Kleinigkeiten ja immer wie im Leben. Unser Leben besteht ja nur aus diesen Kleinigkeiten und ganz selten mal aus irgendwelchen Highlights oder so etwas. Und das alles hat mich dazu gebracht, mir immer oder heute schneller als früher auf die Schliche zu kommen. Was denke ich denn da überhaupt? Also früher habe ich ja schon stundenlang darauf rumgekaut oder vielleicht auch tagelang, bis ich, da bringt dir das irgendwas? Bringt dich das jetzt weiter? Oder was ich so schlimm an mir fand, mir begegnet eine Person auf der Straße. Ich kenne die nicht, ich werde sie danach nie wiedersehen. Und ich glaubte irgendwie so Daumen nach oben oder Daumen nach unten machen zu dürfen. Was soll das? Wofür ist das? Gut. Also ich habe mich dafür geschämt, dass in mir sowas war, was sofort meint, also die Person muss ja ganz uninteressant sein oder vielleicht ist sie auch doof oder vielleicht ist sie auch, könnte sie mir gefährlich werden, was weiß ich, wenn die mir nachts da irgendwo auf der Straße begegnet, was weiß ich, also was da oben bei mir los war. Und dann habe ich auch festgestellt, dass ich also bei, aber ich komme in eine Gruppe rein und scanne das offensichtlich ab und denke, die Person ist interessant und die ist völlig uninteressant. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Person, die ich für uninteressant hielt, ein solch strahlender Diamant war, dass ich dachte, hör doch mal auf mit diesen blöden Gedanken da oben. Also ich hatte viele Anlässe in meinem Leben, an meinen Gedanken zu zweifeln. Oder ich wollte sie so nicht haben, weil ich merkte, sie beeinflussen mein Leben. Und immer mehr kann ich da oben mitreden. Also ich wollte Chef in diesem Ring werden.
Okay, Chef. Das heißt, das hat zwei Teile. Der eine Teil ist, dass du die Gedanken, die vielleicht von selber kommen und negativ sind, irgendwie ruhiger stellst. Das reicht aber nicht bei dir, sondern du holst dann sozusagen, wenn die Bühne frei ist, eigene ausgewählte Gedanken auf die Bühne.
Genau, absolut. Das ist natürlich nachts schwieriger, wenn man da in so einer Gedankenschleife ist. Und da habe ich von Professor Hüther, glaube ich, oh Gott, ich bin nicht mehr ganz sicher, dieses Muster, 3 Minuten an etwas anderes denken, dann ist man raus aus dieser Gedankenschleife. Das heißt, wo war ich auf einem schönen Fest? Was habe ich da angehabt? Was für Schuhe? Sangen da die Vögel? Gab es da Musik? Wer war alles da und so? Und da hatte ich mal einen YouTube-Film drüber gemacht. Und dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, ich mache das anders. Wer hat als nächstes Geburtstag? Was könnte ich ihm schenken? Kann ich einen Kuchen backen? Hat er eine Mandelallergie? Und so etwas. Dann habe ich schon gleich ein Zukunftsprojekt abgearbeitet. Und nach 3 Minuten ist man raus aus diesem anderen Gedankenkarussell. Also ich glaube, das kennen auch fast alle, dann steht man auf, geht kurz ins Bad, weil man denkt, dann hat man diesen Gedankenfluss unterbrochen oder so. Ja. Aber das funktioniert dann nicht mehr. Kurzer Zeit geht das wieder los und dann ist das also da für mich der Tipp gewesen. Ja, ich hole mich ganz bewusst raus, denn die Gedanken kommen ja hinten durch die kalte Küche dann irgendwie wieder hoch. Und da immer so, nee, danke, ihr wollt mich warnen oder sowas, ne? Kann ja auch sein, es werde ich im Blick behalten. Oder Lars Ahmed hat da ja auch so ein zauberhaftes Mittel, dass er diesem Kritiker dann sagt, für ihn ist das ein Kind, beweis mir mal, dass es nach einem deutschen ordentlichen Gericht Bestand hat, was du mir dann da sagst, ob das tatsächlich stimmt. Ich mache mir derweil mal einen Espresso, ich komme dann wieder, kannst alles aufgeschrieben haben und
schön,
so.
Ja.
Dann sitzt der Kritiker vom leeren Blatt. Fand ich auch sehr schön. Und ich arbeite tatsächlich so mit solchen Hilfsmitteln mit mir. Mich können natürlich auch Nachrichten zum Beispiel erdrücken. Und dann, auch damals Corona, ne, dieses, ich war auch in meinen Kommentaren, wie kannst du fröhlich sein, wenn andere so leiden? Und dass ich ganz im Gegenteil, mit dieser Dankbarkeit, dass es mir heute gut geht, so viel glücklicher war als vielleicht am Tag vorher. Wenn ich mir vorstellte, eine Person kämpft im Krankenhaus gerade ums Leben, schaut auf mein Leben und sagt, was jaulst du rum? Warum genießt du das nicht? Ich würde gerne mit dir tauschen. Das heißt, ich habe eine Verpflichtung, das, was ich habe, noch mehr zu genießen, denn es könnte morgen vorbei sein. Also ich drehe mir offensichtlich diese Sachen dann so. Aber dann kam die Ukraine-Krise. Mein Gott, wir waren ja alle in Schockstarre. Und dann durchzuatmen und zu sagen, wo ist mein Handlungsrahmen? Wo kann ich unterstützen? Wo kann ich eine Familie aufnehmen? Wo kann ich jemanden unterstützen, der eine Familie aufgenommen hat, wenn ich das gerade nicht kann? Wo kann ich, da war da diese Spendensammlung, Klamotten und was weiß ich, ja erstmal alles so losging. Was kann ich davon tun? Und wenn es ein Gebet ist, was ich tun kann und mehr nicht, dann ist das ausreichend. Dann muss da Ruhe. Ja, ich müsste, oh, ich habe schlechtes Gewissen. Was bringt nichts? Keinem. Und dann gucke ich wirklich nur in meinen Handlungsraum. Ich gucke keine Nachrichten an, was da in den Ländern los ist oder so. Und ziehe mir da die Bilder rein, die mich dann nachts nicht verlassen oder sowas. Und kann dann also habe ich sowieso gemerkt, wenn ich in Not bin, handle ich. Es gibt ja welche, die gehen in die Schockstarre. Ich handle, ich muss handeln. Also
Das ist bei mir auch so. Also das ist das Einzige,
ja.
was hilft. Das hilft bei mir auch besser als mit oder an oder gegen oder was auch immer, die Gedanken zu arbeiten. Ist zum Beispiel, ich fühle mich überfordert von dem Tag. Das habe ich ganz häufig, so praxisnahes Beispiel. Und das Einzige, was hilft, ist die erste kleine Aufgabe hinter mich zu bringen. Und
Betten
dann
machen.
geht es mir besser. Ja.
Ja.
Und nichts anderes hilft, gar nichts. Also eine Sache hilft noch als Lifehack, und zwar manchmal setze ich mich frühs hin und fühle mich bewusst 5 Minuten schlecht. Ich denke nach über all das, was mich überfordert, wie ich das alles nicht schaffen werde, gefühlt, wie viel das ist, wie hoch der Anspruch ist. Und dann sitze ich da 5 Minuten und durchlebe wirklich diese komplette Überforderung schon mal am Tagesanfang und merke, dass ich dann danach tatsächlich leichter aufstehen kann und die erste Aufgabe erledigen. Das ist wirklich das Einzige, aber das hat nichts mit Gedanken zu tun, sondern mit dem nicht mehr weglaufen von den ganzen Überforderungsgefühlen.
Dann hingucken. Einmal
Hinspüren. Hinspüren
hinspüren.
eher.
Ja. Kannst du dann sagen, okay, ihr seid auch wieder da und ihr gehört zu mir? Zum Beispiel ist ja so ein Trick auch von mir, dass ich mich hinsetze und sage, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Nicht mehr, das darf doch nicht wahr sein und ich will das nicht und so, sondern ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich das annehme, dass ich durchatmen kann und werde wieder handlungsfähig, habe ich das Gefühl. Also mache ich auch heute bei Kleinigkeiten. Also ich kürze da ab, diese Wut und dieses, boah, wie kann der Handwerker mich hier versetzen? Also auch wirklich bei so banalen Sachen, über die man sich aufregen könnte, wenn man wollte. Nee, das ist jetzt passiert, okay, wem hilft das irgendwie weiter oder so? Der läuft da draußen vergnügt durch die Gegend und ich mache hier den Hampelmann oder das HB-Männchen, das hat noch keinem irgendwas gebracht. Also ich kann vieles mathematisch runterrechnen, macht keinen Sinn, weißt du so. Aber eben auch das Annehmen, ja, und das könnte jetzt der Akt von dir gewesen sein, dass du sagst, ich setze mich 5 Minuten hin und fühle das einmal als Teil von mir.
Ja.
So?
Ja, ich glaube, dass das ganz viele Probleme löst und dass man oft gar nicht so sehr, also bestimmt eine Typfrage, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die gar nicht so sehr an ihren Gedanken arbeiten müssen, zumindest nicht primär,
Hm?
sondern sich sehr helfen würden, wenn sie die Gefühle zulassen würden und den ganzen Schmerz mal erleben und dem Raum geben. Und wenn er den Raum hat, dann geht er von selber. Dann muss man sich das nicht, also erstmal nicht mehr so zurechtdenken oder
Schön.
wegdenken oder anders denken. Ich denke, das ist der sinnvollere Hebel oft als die Arbeit an den Gedanken selber.
Schön.
Ist die Gefühle fühlen, die wollen ja nicht analysiert werden, die Gefühle, musste ich auch lernen. Die wollen gefühlt werden. Das ist das, was sie wollen. Und wenn man denen das gibt, machen die halt auch einen großen Teil der Arbeit selber.
Das ist ja eine Wahnsinnserkenntnis. Das müsste eigentlich über diesen Podcast stehen. Dieses, als du gerade sagtest, und die gehen dann von selber. War ich tatsächlich erstmal fasziniert, weil ich finde diesen Satz, also Gefühle wollen gefühlt werden, wollen gesehen werden, mit all dem Schmerz gefühlt werden und dann gehen sie auch selber. Ist das richtig?
Bei mir ist es so, ja.
Das finde ich doch einen unglaublich wichtigen Hebel.
Ja, und um jetzt hier auch mal was Positives zu sagen, also ich, das war wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für mich, das zu erkennen. Ich muss es auch immer wieder erkennen. Ich bin an sich ein ziemlich starker Erfahrungsvermeider, also jemand, der unangenehme Dinge gern lieber nicht erlebt, auch nicht innerliche Dinge. Aber immer wenn ich das schaffe, und ich schaffe es wirklich häufiger, das einfach da sein zu lassen, dann ist mein Job erledigt oft schon. Und das ist sehr viel einfacher und unkomplexer als
Allerdings.
alle Alternativen, die ich bisher ausprobiert hatte.
Du hattest vorhin von 5 Minuten gesprochen, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere.
Genau, das war meine, ich fühle mich jetzt mal am Tagesanfang scheiße,
Ja.
Technik. Genau.
Ja. Und danach ist dann der ganze Tag deutlich entspannter, könnte man das so sagen? Oder wie lange hält das an?
Der ganze Tag nicht, aber es passiert dann Folgendes. Das Zweite, was ich gesagt habe, war ja, dass sobald ich was erledige,
Ja.
ich merke, okay, offensichtlich kann ich irgendwas schaffen, vielleicht auch den Rest. Und diese Kombination aus diesem anfangs mich scheiße fühlen und dann der ersten, zweiten, dritten Aufgabe, die ich dann geschafft habe, trägt mich dann schon eine ganze Weile. Also ich denke schon, dass das einen großen Impact auf die Tage hat. Ich mache es trotzdem oft nicht, weil ich vor diesen 5 Minuten halt Angst habe. Aber wenn ich sie mache, ist das schon ein ganzes Stück weit tragfähig für die nächsten Stunden, 4 Stunden, denke ich.
Also es ist ja ein Handwerkszeug, das gehört ja in Goldrahmen. Für mich hört es sich nach einem Patentrezept an, wenn du verzeihst. Aber ich habe schon auch rausgehört, dass du nicht immer die Kraft hast, dich dem zu stellen, diese 5 Minuten dir zu nehmen, ne?
Vielleicht habe ich die Kraft nicht, vielleicht denke ich nur, ich habe die Kraft nicht. Also da kommt dann wieder
Ja,
der
ja, ja.
Gedanke und vielleicht dein Part sozusagen. Ja, also da müsste ich jetzt Greta sein an diesem Teil des Tages oder mehr Greta sein.
Du, wir haben ja alle, Gott sei Dank, unsere unterschiedlichen Wege und dieses Anderssein auch zu feiern, habe ich auch erst ganz spät begriffen. Ne? Ich wollte ja auch immer angepasst sein. Ich wollte, oh Gott, wollen wir gar nicht von Mode reden, ne? Wie Marilyn Monroe. Mein Körper sollte so sein wie der von Marilyn Monroe danach, wie der von Twiggy und so ein Quatschkram alles. Und so wie ich bin, bin ich kostbar. Und ja, vielleicht auch so in die Welt gestellt. Ich weiß, und
Was
die Gute.
macht das mit dir, wenn ich dir sage, Greta, du bist kostbar, so wie du bist? Was das?
Ja, da erkenne ich mittlerweile als meine Kostbarkeit an. Aber dafür habe ich Jahre gebraucht, dafür habe ich ja im Nebel irgendwo da rumgestochert, wollte es jedem recht machen, also angepasst. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen von mir, ich weiß das wohl. Oder auch, dass ich als Kind so schüchtern war, dass ich im Geschäft nicht sagen wollte, was da mein Herzenswunsch war. Es wäre wohl ein Fahrrad gewesen, aber mein Vater hat gesagt, du kannst dir hier aussuchen, was du willst, ich bezahle das. Und ich bin ohne rausgegangen. Also kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Also
Weil du
zu
dich nicht getraut hast.
Hause. Also zu Hause habe ich wohl die Klappe groß aufgerissen, aber dann erstmal nicht. Und und ich kann alles, was bei mir im Leben passiert ist, das war ja auch der große Schmerz, dass mein Vater, dieser tolle Typ, starb, als ich 19 war, innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Meine Ehe, da war ich 38, als die eigentlich beendet war und wir dann also noch 23 Jahre also so nebeneinander her gelebt haben, quasi.
Wieso kannst du sagen, dass du dann 39 warst, oder 38?
Ja,
Was
das
war da?
war ganz klar ein Akt, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich sage, mir reicht das so nicht und ja, ist doch alles fein und du bist auch eine tolle Frau, aber interessierst mich einfach nicht mehr. So.
Und dann seid ihr beide übereingekommen, auch weil die Zeiten wahrscheinlich anders waren, dass dann noch 23 Jahre.
Also jetzt, ich glaube, das ist zu lang, dann mein Thema sozusagen. Denn ich litt nicht unter etwas, was aufgehört hätte, wenn ich mich trenne. Also man wird verhauen und das hört auf, wenn ich gehe. Sondern ich litt ja unter einem Mangel. Und da draußen stand ja keiner und sagte, das kriegst du alles von mir oder so, sondern der Mangel wäre weiter da gewesen und ich hätte mein Familienleben aufgegeben. Das war wieder diese mathematische Formel. Jeder hat 100 Mosaikteilchen, 90 haben korrespondierende Teilchen, mit denen sie sich austauschen können, wo sie verstanden sind. Und 10 laufen ins Leere, werden nicht gesehen und die rappeln aber so und schreien, so dass ich also da in die Knie gegangen bin. So. Und dann habe ich mir die 90 anderen Teilchen angeguckt, war ich höflich. Also keiner unserer Freunde hat das eigentlich verstanden. Also ich habe mich geschämt. Ich habe auch mit keinem darüber gesprochen, weil ich das so fürchterlich fand. Also da ist auch ein großes Thema, kann man an die Seite packen. Aber ich wollte Familie leben und man war höflich was weiß ich, half mir im Mantel und räumt das Geschirr mit ab oder hast lecker gekocht oder was weiß ich, alles so, was man unter Freunden so machen würde.
Also am meisten geschmerzt hat das, was gefehlt hat.
Ja,
Das, was
genau.
da war, hat nicht wehgetan,
Nee.
sondern was nicht da war, hat wehgetan.
Ja, genau. Genau, das war mein Thema. Aber das kann ich heute alles so liebevoll annehmen. Also auch jetzt sind wir ja geschieden mittlerweile seit 10 Jahren oder nee, 12 Jahren, weiß nicht genau. Und sind Freunde geworden. Also und dann dachte ich auch, nee, du, das gehört zu meinem Leben dazu. Es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Kann ich ihm auch sagen. Und dann sagt er, ja, du würdest mich ja nicht normal heiraten. Ich sage, ich glaube, das müsste schon sein, sonst würden wir ja diese Kinder auch gar nicht haben. Also er ist nicht in dieser Welt unterwegs sozusagen, nicht? Aber dieses liebevoll annehmen, was in meinem Leben auch an Schwerem war, ja, seit wann kann ich das? Seit wann kann ich das? Kann ich noch nicht so sehr lange. Und ich glaube nicht, dass man das mit 39 können müsste oder so, sondern wir sind ja in dieser verrückten Phase, wo Jugendwahn so viel mehr zählt als Lebenserfahrung oder deswegen stehe ich ja auch hier, die Schönheit des Alters darzulegen. Was ist alles da drin an Bereicherung hinzugekommen, an Freiheit und so weiter? Vielleicht auch bei vielen an Frust, ohne Frage, auch das. Aber bei mir ist es eben auch, und das spiegelt mir ja auch mein Kanal, da gibt es so viele Menschen, die sagen, nee, ich möchte nicht mehr 39 sein. Also wir sagen mal so, wir hypen ja auch Midlife-Crisis und was da alles Schlimmes ist. Nee, das ist genau dasselbe wie in der Pubertät. Das wird da immer schön so liebevoll, ach ja, die Kleinen und wissen. Nee, da nicht zu wissen, wo geht die Reise hin? Ist man Fisch oder Fleisch? Ist man, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das, schaffe ich Beziehung, schaffe ich Job oder was weiß ich alles. Ey, möchte ich nicht mehr haben. Also da kommt nachher so ein gelingendes Leben, wie auch immer es war. Ich kenne, also natürlich heißt es auch immer, Mensch, du hast gut reden und du siehst gut aus und du hast dies und man hält mich auch für reich und ich weiß nicht was alles. Habe ich auch ganz andere Phasen gehabt. Aber wenn ich verbittert wäre, wäre es auch nicht mit der äußeren Schönheit getan. Das heißt, alles ist da drin. Und da kann ich auf der einen Seite zwar keinen anderen mehr die Schuld in die Schuhe schieben, das ist bitter. Aber es ist für mich Freiheit pur. Ich muss nicht mehr auf andere warten, die mein Leben glücklich machen oder so. Und das, ich meine, dein Buch hat den tollsten Titel, Sei dein eigenes Zuhause. Oh, da oben ist es, kann man glaube ich gar nicht lesen, weil es spiegelverkehrt ist, weiß ich lieber nicht. Und das hast du mit 39 erfasst. Und ich sage mal, ich kann keine Prozentzahl sagen. Ich möchte einfach sagen, die meisten da draußen laufen rum und denken, das Glück liegt im äußeren Erfolg. In Reichtümern oder was weiß ich, oder Karriereleiter oder Ansehen, Visitenkarte, Titel, sowas alles. Nee, ist es nicht. Da wird man immer wieder enttäuscht. Ich liebe Partyglück, ganz ohne Frage. Ne? Dieses macht mich mal kurzzeitig glücklich, aber es ist wieder weg.
Ja.
Sondern was kann ich da selber tun? Und insofern bist du schon seit vielleicht Kindertagen auf dieser Welle unterwegs.
Ich habe mich halt ein paar Jahre ablenken lassen, deswegen hatte ich dann auch BWL studiert und mir da ein bisschen Mühe gegeben.
Ja, das ist nett
Es
für
ist ja auch
diesen
kein,
Basiserfolge da.
es ist ja auch kein, danke. Es ist ja auch kein, mir hilft zurzeit oft, mir klarzumachen, dass es vielen anderen auch so gehen würde oder so geht. Und es ist kein Wunder, dass man das Glück zum Beispiel außen sucht, weil die Welt so funktioniert und man das von Anfang an rund um die Uhr so hört, dass einem das noch das Kaufbare oder Erreichbare fehlt und so weiter. Das hilft mir gerade so ein bisschen zu sehen, ja, da fällt mir was schwer, aber jedem anderen würde es auch schwer gehen, wenn der das so erlebt hätte oder so denken würde, so sehen würde. Das finde ich ganz schön und insgesamt glaube ich, dass wir alle zusammen in diesem Ding hier sitzen und das sehe ich immer mehr, dass wir alle leiden, dass wir alle ähnliche Erfahrungen machen, manche in der größeren Bandbreite, manche in der kleineren vielleicht erstmal noch, man weiß ja nicht, was passiert. Und das finde ich gerade ganz tröstlich und deswegen ist Sei dein eigenes Zuhause auch ein Titel. Ich liebe den Titel wirklich, der hat mich auch angeflogen. Ich habe mir den jetzt nicht in einem Konzept ausgedacht. Aber das heißt nicht, dass man nicht andere Ma Menschen braucht. Das finde ich irgendwie nochmal wichtig, weil du den Titel ansprichst. Bei mir hat das Finden des eigenen Zuhauses ganz viel mit anderen Menschen zu tun, die mich vielleicht dann schon geliebt haben, als ich es noch weniger geschafft habe als jetzt. Die mir geholfen haben, als ich mir nicht so helfen konnte, bis auf den Fakt, dass ich immer mal Hilfe gesucht habe und so weiter. Und ich glaube, dass es nicht reicht, sich selber zu lieben. Das glaube ich auch sehr, sehr, sehr stark. Ich glaube, um Liebe zu erfahren, muss man auch andere lieben. Also auch um die eigene Liebe, die in einem selber drin ist als Gefühl, muss man andere lieben. Und deswegen ist das, sei dein eigenes Zuhause, ja, aber lass andere Menschen auch mit rein. Glaube ich, ganz wichtig.
Unbedingt. Ich würde noch weitergehen. Lieben zu können, andere Menschen lieben zu können, halte ich für so viel stärker, so viel bereichernder, als geliebt zu werden. Also ich habe meinen Mann immer noch weiter geliebt und diese Liebe hörte nicht auf, weil er jetzt sagte, du, nebeneinander Fernsehen ist auch schon ganz was Tolles oder so. Und damit stoße ich natürlich auch viele vor den Kopf, die sagen, nee, ist viel toller, der muss gegen Liebe sein. Ja, es ist wunderbar, wenn das auch ist, ganz ohne Frage. Der Meinung bin ich auch. Aber selber lieben zu können, den anderen lieben zu können, ist eine, finde ich, also, ist das Gegenteil von verhärtetem Herz oder Herz aus Stein oder irgendwie sowas. Also,
Und ist auch mutig, ist auch das Gegenteil von Angst, denn
ja.
jeden, den man liebt, um den kann man theoretisch schon auch Angst haben. So ist es ja nicht. Also man wird ja in dem Moment, wo einem was wichtig ist, ist das Gehirn, glaube ich, so gestrickt, dass es auch irgendwie Angst hat, das zu verlieren oder den zu verlieren. Und deswegen gibt es halt auch nichts Mutigeres,
Ja,
als
nicht.
jemand anderen zu lieben.
Genau. Dieses dich verletzbar machen gehört ja dann dazu. Also, und also das finde ich einen so kostbaren Ansatz, den du da jetzt eben auch reingebracht hast. Wir brauchen auch die anderen Menschen, die wir lieben können. Oder meinetwegen auch Tiere, Umwelt und so etwas. So, dann, wenn das gelänge, hätten wir auch kein Problem mit dem Klima. Heißt es, weil wir dann auch da liebevoll mit umgehen und nicht ausbeuterisch und so alles, ne? Also da sich dieser Kraft bewusst zu sein.
Ich glaube, ich habe das angesprochen, weil das in dieser Selbsthilfeszene und Coaching-Szene halt schon immer noch sehr gehypt wird, dieses sehr egozentrierte oder auf sich selbst zentrierte. Selbst wenn du, also selbst wenn man meditiert, wird es ja oft so geframed wie, hey, dann kannst du wachsen, dann geht es dir besser und so weiter. Dann siehst du, dass nur noch du wichtig bist und so. Also ist nicht der Kern der Meditation, aber wird halt manchmal so verpackt. Und ich finde das sehr, sehr schade und läuft einfach komplett in die Irre. Und ich glaube, ich sage das so, weil der Titel jetzt auch zu jemandem passen könnte, der sagt hier, ihr braucht nur euch selber, konzentriert euch auf euch selber. Und das wäre aber weit weg von der Wahrheit, wie ich sie sehe.
Da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von dir. Meinst du, jemand, der sich selber hasst, kann andere lieben?
Oh, schwierig. Schwierig. Also die. Was man meistens oder oft liest, ist, du kannst nur das geben, was du selber hast. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung. Ich glaube, also ich könnte es mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, natürlich ist Liebe dann schwieriger, weil sie zum Beispiel auch bedürftiger ist, wenn man sich selber hasst. Aber ich würde das niemandem absprechen wollen, dass er lieben kann, auch wenn er mit sich selber nicht
Ja, okay.
zurechtkommt.
Schön. Ja, mit sich selber nicht zurechtkommt. Also ich habe jetzt einen speziellen Mensch vor Augen, der ist so karg mit sich selber und so, oh, ja, gönnt sich selber nichts Gutes und so. Und den empfinde ich auch im Umgang mit anderen Menschen so karg, weil das so sein Muster ist, so sein nichts sich selber geben wollen, aber oder generell nichts geben wollen. Und ich meine, es kann nur sein, wenn man selber gibt und dass da was fließen kann. Aber da
Vielleicht
das.
ist es dann überschattet auch. Vielleicht hat er diese Liebe für andere, die ist aber praktisch überlagert von seinen eigenen Mustern. Aber trotzdem kann er vielleicht lieben. Oder liebt vielleicht sogar sehr, sehr viel. Aber man merkt es halt leider nicht. Und das ist natürlich dann in der realen Welt schon ein Problem, wenn es niemand merkt, dass man liebt. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, oder auch wenn man so erschöpft ist, ne, dieses in der Pandemie, was weiß ich, Homeschooling, Homework zu Hause und was da alles sein musste. Und die Eltern waren, gingen auf dem Zahnfleisch, sage ich mal, die waren völlig fertig. Und natürlich waren sie dann, für mich jedenfalls, natürlich nicht mehr so geduldig, nicht mehr so liebevoll zu ihren Kindern. Und da zu sagen, füll erstmal deinen Glückstank, dann geht das da auch wieder. Oder Menschen meines Alters, die dann für ihren Partner sorgen, Krankenpartner sorgen, meine ich. Da ist ja in der Gesellschaft auch so ein Anspruch, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Dieses, so, diese Erwartungshaltung, ich muss mich völlig verausgaben, um für den anderen da zu sein. Und da würde ich sagen, also man serviert morgens das Frühstück ganz anders, wenn es einem selber gut geht, wenn man den Abend mit Freunden verbracht hat oder im Kino war. Also dieses würde ich jetzt, dieses erstmal für sich selber, dieses, diesen egoistischen Weg, wie er ja auch tatsächlich ist dann, aber schon gut finden. Ich sage immer, wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann kann für andere da sein. Aber ich sehe schon die Gefahr, die du auch aufgezeigt hast. Du hast sie nur so knallhart gerade aufgezeigt, dass ich da glaubte, ich müsste da noch mal diesen anderen Aspekt reinbringen. Und generell diese Selbstoptimierung, ja, ich bin schon dafür. Man sollte es versuchen, mit sich selber klarzukommen, sich selber zu optimieren, alte Baustellen oder wie es heute immer heißt, Triggerpunkte. Ja, ich werde dadurch getriggert und deswegen muss ich da irgendwie jemanden verschieden
Ja,
meint.
genau. Also genau, ich finde auch nicht gut, wenn man so für sich selber finde ich es auch nicht gut, wenn man so sagt, so bin ich halt,
Ja,
zum
komme ich auch nicht gut
Beispiel.
mit klar. Nee, nee.
Genau, das finde ich auch ganz schwierig.
Ja.
Ist es okay für dich, wenn ich was ganz anderes noch anspreche, über das ich mit dir reden
Unbedingt.
möchte?
Oh, ich fühle mich bereichert. Das weiß ich jetzt schon.
So, woran erkennst du, wie es weitergeht in deinem Leben? Du hast was abgeschlossen, zum Beispiel,
Ja.
vielleicht ja ein Buch.
Ja.
Ich frage für einen Freund, vielleicht ein Buch abgeschlossen. Und du weißt nicht, was jetzt ist. Was machst du jetzt beruflich zum Beispiel? Schreibst du noch mal ein Buch? Wenn ja, welches? Schreibst du erst mal 5 Jahre kein Buch? Suchst du dir einen Job? Machst du eine neue Selbstständigkeit? Gehst du die alte weiter? Probierst du was aus? Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Oft sieht man gar keine. Das ist natürlich dann dasselbe vielleicht sogar. Was machst du in solchen Zeiten, wo vielleicht gerade was abgeschlossen, beendet ist und du weißt nicht, und jetzt?
Also ich befürchte, du fällst vom Stuhl, wenn ich das sage.
Los, hau raus. Ich halte mich fest.
Also ein ganz bewusster Akt, weil er jetzt schon Tradition hat, aber unbewusst entstanden ist, ist an jedem Geburtstag stehe ich am Fenster und sage, das war so ein tolles Jahr. Und ich weiß eins, so gewiss, das nächste wird noch toller als das, was war. Ich weiß nicht, was kommt. Also diese Offenheit zu halten. Ich bin kein Freund mehr von Zielen. Ich bin ein Freund von Möglichkeiten. Ja, ich gehe in eine gewisse Richtung, mag schon sein, das will ich erreichen oder irgendwie sowas, durchaus. Aber ich habe erlebt, dass ich dann nicht gesehen habe, was rechts und links an schönen Sachen war, was ich hätte auch machen können. Habe ich nicht gesehen, weil ich da immer hin wollte zu diesem Ziel. Das mache ich nicht mehr. Sondern ich lebe da tatsächlich. Ja, durch den Rückblick auf mein Leben. Ich meine, es ist doch tatsächlich so. Mein Leben wird doch von Jahr zu Jahr toller. Und also ich kümmere mich nicht um neue Jobs. Ich bewerbe mich
Okay,
auch nicht.
das gibt dir die Sicherheit sozusagen,
Ja.
nicht sagen zu müssen, oh Gott, das nächste Jahr muss richtig toll werden, sondern ich schaue zurück, sehe, wie viel Tolles schon da ist. Und selbst wenn jetzt nichts passieren würde, wäre es immer noch ein gutes Leben gewesen. Es ist so.
Ja, zum Beispiel auch das, also auch wenn ich, das, du meinst, wenn ich morgen tot umfalle, ne? Dieses so. Nee, aber in diesem Bewusstsein, ich sag mal, wie Kindergeburtstag, so stehe ich ja auch morgens am liebsten auf. Ne? Heute wird was Tolles passieren, ich weiß nur noch nicht was. Damit meine Antennen ausgefahren sind und alles wahrnehmen, was mir das Leben da vor die Füße wirft, dass ich zugreifen kann. Also
Was könnte das denn sein, was du wahrnimmst? Also so,
das
angenommen, ich
Vorwärtskommen.
hätte, ja, ich, angenommen, ich hätte jetzt gerade ein Buch abgeschlossen und wüsste
Ja.
nicht, wie es weitergeht. So,
Nee,
und
brauchst du auch
jetzt,
nicht zu wissen, wartest doch ab.
ja.
Warte doch ab, was kommt.
Wie sieht das Abwarten aus? Was soll ich denn jetzt machen den ganzen Tag?
Du
Also
machst
ich habe auch
auch,
Sachen zu tun, so ist nicht, aber.
ja, weiß ich nicht, hast du Hobbys, Male
Das Buch war mein Hobby 2 Jahre lang.
hat es dir gefallen zu schreiben?
Ja.
Ja, dann fang das nächste an. Was weiß ich zum Beispiel, dass du diesem Sechsjährigen was schreibst. Ich bin ja so ein Freund jetzt gerade geworden. Ich habe auch schon mit meiner Lektorin darüber gesprochen, aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich was wird. Da sind so Zeichnungen auch. Du hast ja auch schon ein bisschen, aber ich meine ganz andere Bücher, wo vielleicht ein gezeichnetes Tier, fällt mir jetzt gerade was ein, oder so, also so Zeichnungen entstehen, wo sich Türen öffnen, ist auch ein ganz tolles, die sieben Türen, weiß ich oder nicht, ist gerade auch, kommt gerade ganz neu raus. Was mit Zeichnungen verbunden ist und da erklärst du diesem Sechsjährigen, das ist ja auch nur eine Idee, die ich da hinschmeiße, oder also ganz was anderes. Welche Bücher haben dich begeistert? Was hast du gelesen, was dich begeistert hat?
Es sind unterschiedliche. Es gibt eins, zwei, die sehr wissenschaftlich sind, die mich begeistert haben. Das wäre jetzt ziemlich weit weg. Es gibt ein paar oft eher kurze Ratgeber, die mich begeistert haben. Also ein Buch, das aktuelle Lieblingsbuch von mir ist von Rick Rubin, das ist ein Musikproduzent, Kreativ sein heißt das,
Oh,
Buch über
das weiße, ne?
Kreativität.
Das, oh, ich
Ja,
liebe es. Ich
das ist mein
liebe es.
Lieblingsbuch der letzten Jahre.
Ja.
Also das ist auch jetzt, wenn du sagst Begeisterung, ist glaube ich das, was mir als erstes einfällt und dann,
Ja.
ja, das, diese Dinge. Also das
Okay.
heißt, du würdest schauen, was dich begeistert. Wenn jetzt sozusagen niemand kommt und weil du sagst Offenheit, und es kommt aber jetzt niemand und sagt, Greta, mach doch mal das oder willst du hier mitmachen oder so, sondern es passiert einfach gar nichts. Dann musst du ja nach innen schauen, oder?
Also, was ich dann wohl noch mehr mache als sonst, wenn ich so sehr auf ein Projekt oder so fixiert bin, ist, ich sehe da an der Ecke irgendwas, dann sehe ich an der Ecke irgendwas und dann könnte man doch daraus und so, also auch so ein bisschen rumspinnen oder so und dann. Das schmort so lange bei mir, ich sage immer im Hinterkopf, bei irgendwelchen taucht es hier auf, da. Es ist kein bewusster Akt, jetzt will ich da oder so. Und dann brauche ich diese Klarheit und dann tun sich Türen auf, sage ich immer. Also wenn es meine bewusste Entscheidung ist, so jetzt mache ich so ein Buch oder so, dann ergibt sich da auch irgendwie was. So ist meine.
Diese Entscheidung kannst du aber nicht herbeiführen, sondern du sagst, es köchelt in dir.
Also ich gehe mit dieser Erwartungshaltung rein. Also das liegt da draußen schon. So, also ich, ne, mal gucken, ich bin gespannt und so.
Also dir geht es eher darum, was aufzuheben in der Welt, was schon irgendwo liegt, als
Ist
jetzt
oft
darum,
so.
was
Stimmt auch.
Neues erfinden zu müssen, zum
Ja,
Beispiel. Das
oder
sind ja
ich
ganz.
ärgere mich über irgendwie was nicht gut läuft oder wie könnte man es besser machen zum Beispiel. Oder Leute fragen ja auch immer, wie kriegst du die Themen? Also werden sie dich auch fragen, wie kriegst du denn die Themen für deinen Podcast zusammen oder für dein, was du alles, denn für deinen Blog oder was? Die kommen doch aus dem Leben, da ist doch einfach eine Fülle ohne Ende. Wo man denkt, nee, das sehe ich aber anders. Hat man das gehört oder so? Oder wie ich lese da dieses Jugendbuch und merke, mein Gott, Jugendgruppen, Mädchen untereinander mögen sich nicht sagen, was sie begeistert, dass dieses Buch so toll ist oder so. Wo ich dann denke, hey, was geht denn da ab? Oder, also, sprich, ich nehme mir das, was da ist. Und du hattest vorhin gefragt, als ich sagte, die Antennen auf offen schalten, ne? Es muss mir. Also dann muss mein Gehirn mir das Vogelkonzert da draußen zeigen, das Gänseblümchen, das sehe ich sonst nicht, weißt du? Und all das, was Schönes da ist, nehme ich wahr. Und ja.
Wenn jetzt drei Türen vor dir wären, die Dinge
Ja.
wären an dich herangetragen oder du
Ja.
siehst drei mögliche Türen,
Aha.
welche nimmst du? Wovon machst du das abhängig? Ist das was Mathematisches, wie du es an
Ja, so
anderen
die.
Stellen machst, oder ist es was
Ja, bestimmt
Gefühltes?
auch. Also wenn die alle gleichwertig erstmal für mich sind, dann würde ich, wenn ich den Weg gehe durch diese Tür, wie werde ich dann in 10 Jahren sein? Welche Person?
Oh, sehr gut. Okay. Welche
Wie wird.
Person? Nicht, wo wird diese Person sitzen, in welcher Villa oder so,
Nee,
sondern
nee. Wie
welche
hat nicht
Person?
Entwicklung, Entwicklung. Immer, geht immer nur hier um. Und kenne ich jemanden, der da schon durchgegangen ist? Ich hatte es mit einer Freundin mal da boten sich sozusagen Beförderungschancen oder etwas anderes, also Lehrerin und mit Begeisterung Lehrerin und dann Schulleitung oder andere Positionen und wie und oder auch mal bei einer Schule oder wie. Wie wird es mich verändern, wenn ich da dann sitze? Was liebe ich an meinem jetzigen Beruf? Muss ich mir auch mal Klarheit verschaffen? Was ist es da? Dies in die Tiefe tauchen wäre es bei mir mit den Bücherschreiben. Ich liebe es auch, da zu sitzen und da abzutauchen und dann nochmal Raum zu geben für diese ganzen Gedanken. Also, und was ist das da? Und kennst du jemanden, der das gemacht hat? Und wie glücklich sind die denn eigentlich? Kennst du Schulleiter, die glücklich sind? Oder man kann auch fragen, kennst du Lehrer, die glücklich sind? Oder sowas alles. Wie haben die sich verändert? Was wird dann, welche Qualität wird dann von dir gefordert, die du da mehr ausbauen willst, also müsstest? Und willst du das?
Das finde ich super interessant, dass du gar nicht auf das Äußere schaust, sondern dann wirklich auf den Menschen, der man wird oder der jemand
nur
geworden
darauf,
ist.
Stell dir mal vor, du bist dann nur gefrustet. Das ist also, also das ist ja nun etwas, das kriegst du wirklich im Alter geschenkt, dass du den Quatsch nicht mehr machst. Sondern es geht doch nur hier drin um diese innere Freiheit, um das was du dann leben kannst. Also ich habe gerade so ein unglaublich zauberhaftes Buch gelesen, das heißt so 25 letzte Sommer, glaube ich, heißt das, von Stefan Schäfer. Habe das leider danach sofort wieder verschenkt, deswegen kann ich da nicht mehr drin blättern. Wie ein beruflich erfolgreicher, was weiß ich, 50-Jähriger vielleicht oder so einen ungefähr Gleichaltrigen kennt, der Kartoffelbauer geworden ist. So, und dann entsteht da eine so tiefe Freundschaft innerhalb eines Wochenendes mit einer solchen großen Selbstverständlichkeit, dass ich da so gerne mit am Frühstückstisch gesessen hätte. Oder also für mich, ich weiß gar nicht, wie du das empfindest, aber die beiden Männer kennen sich kaum, Kürze der Zeit. Und dann zeigt er ihm im Bauernhof, da ist auch noch mal so ein Raum und der ist voller Bücher. Ja, das ist aus meinem früheren Leben sozusagen. Und übrigens, ich muss jetzt ein kleines Mittagsschläfchen machen. Da ist mein Sofa und da ist dein Sofa. Der andere sagt, nee, ich mache nie Mittagsschlaf. Ne? Innerhalb von 5 Minuten ist eingeschlafen. Aber die Freiheit zu haben, weißt du, ich brauche jetzt mal klein, diese Selbstverständlichkeit ins Leben, die Menschen reinzulassen und nicht hier immer so ein Bimbamborium und was weiß ich, was da alles sein muss. Hat mich so angezogen, also so.
Das finde ich auch gerade so schön, dass du das sagst, ins Leben reinlassen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über andere Menschen lieben, aber das muss man ja noch gar nicht mal sofort.
Nein.
Es ist ja schon, also ich habe einen ganz relativ starken sozialphobischen Background, das ist das Gegenteil von Menschen ins Leben lassen. Und das ist halt sehr, sehr bereichernd. Und ja, es braucht noch gar nicht die Liebe überall und so weiter. Aber einfach den Fakt, dass da Türen aufgehen, dass jemand kommt, man sich austauscht, das ist jetzt für mich auch an diesem Buch was Tolles, dass ich deswegen jetzt auch deswegen hier bei dir bin zum Beispiel. Und das Gelegenheiten schafft, andere Menschen noch mehr ins eigene Leben zu lassen, das ist wirklich toll, ja. Und das musste ich erst lernen. Inzwischen kann ich es besser. Ich weiß nicht, ob das an meiner Geschichte liegt, aber irgendwie ist es so, dass ich, wenn ich mit Menschen rede, sehr schnell eine relativ tiefe Ebene finde oder halt weiß, dass sie auch nie entstehen wird. Also es gibt es jetzt nicht mehr, dass ich jetzt nach 3 Jahren jemanden kenne und dann reden wir zum ersten Mal tief. Das passiert dann nicht mehr.
Nee.
Aber es passiert oft schnell innerhalb der ersten Viertelstunde, dass ich beim oder statt des Smalltalks sage, okay, wie hat sich das angefühlt, als ihr euch getrennt habt und du dein Kind nicht mehr gesehen hast? Das ist dann so mein vierter Satz ungefähr. Und das ist ungewöhnlich, glaube ich, aber es macht mein Leben echt schön, weil dann die Leute reinkommen.
Aber das ist so wichtig. Ich habe auch keine Zeit mehr für Smalltalks über Wetter und sowas alles. Mhm. Und also mich treibt da die Neugier auf Menschen, weil ich jeden Menschen so spannend finde. Ne? Also welchen Weg ist er gegangen? Und das ist auch so der Grund, wieso ich denke, ich muss auch mich in anderen Kreisen bewegen, die anders denken. Also ich bin ja so, sag ich mal, in meiner Blase unterwegs. Ist alles gut und schön, weiß ich alles sehr zu schätzen. Und es ist warm und toll. Aber Leute, die sagen, Greta, du hast einen Vogel und Leben ist ganz anders und du hast nichts begriffen oder so, mit denen abzutauchen und mal zu gucken. Was ist da bei denen? Das ist alles eine Bereicherung. Und
zwar nicht, um sie zu überzeugen von dir, sondern einfach aus Neugierde.
um die Kostbarkeit in deren Leben zu sehen. Ich finde, es gibt keine. Ich glaube, es ist aus einer indischen Weisheit her so raus oder so, wo man zum Beispiel Bettler, die einen ganz anderen Stellenwert gibt, indem sie sagen, es muss eine große Seele sein, die sich so einen schweren Weg auf Erden ausgesucht hat. Diese Hochachtung vor dem schweren Weg, vor dieser seelischen Leistung und so etwas, das finde ich so komisch.
Ich
Muss
kann
ein
das bei anderen auch viel leichter sehen. Also ich sage schon seit Jahren, sage ich mir oft, der hat eine Tiefe, weil er hat echt Scheiße gefressen. Das merkt man. Das sozusagen, das sind meine Worte dafür. Da hat es jemand schwer gehabt und das sehe ich bei anderen einfach sehr, sehr deutlich.
Ja, und wie geht's mir? Also, das war ja jetzt gerade nur eine neutrale Schilderung. Hast du Hochachtung vor diesem Weg oder was? Oder sagst
Bei
du?
anderen ja. Bei anderen, also viel, viel mehr als bei mir. Bei
Okay.
anderen sehe ich das.
Ja.
Da habe ich Achtung, auch Achtung aus dem Ergebnis des Weges, nämlich, dass er einfach eine Tiefe ge gewonnen
Ja,
hat und viel
genau.
mehr versteht und mich
Ja.
auch mehr versteht und viel mehr vom Leben versteht und andere
Ja,
Entscheidungen trifft
genau.
und auch eine Stärke hat ohne festen Boden und dann Füßen. Das ist, ja, da, bei anderen kann ich das.
Aber da hast du ja gerade, also ich weiß nicht, fünf, sechs tolle Statements rausgehauen, die du bei anderen siehst. Und ich denke, da ist auch jetzt nur noch so ein kleiner Schleier vielleicht dazwischen, dass du es bei dir sehen könntest,
Ja,
oder?
das wäre schön. Also, ja, vielleicht. Wieso nicht? Mal
Oh.
schauen.
Also, ja, ich gucke auch nicht auf die Uhr und die Zeit läuft. Ich würde so gerne noch viel länger mit dir sprechen. Ich glaube, ich möchte hier gleich schon eine Einladung aussprechen für einen anderen Podcast, wo es vielleicht mal nur um Begriffe geht. Was ist Freiheit für dich? Was ist Liebe für dich? Haben wir schon kurz angerissen. Was Trauer? Ich habe meinen Kindern versucht zu erklären, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Liebe reinpasst. Also meine Tochter hat
Schön.
das so formuliert, also als würde ich über diese Trauergrube ein Trampolin spannen oder etwas spannen, was mich dann,
Oh, schön, ja.
also wenn man Höhe gewinnen will, muss man ja tief runter mit dem Trampolin, ne? Du musst ja dadurch Schwung holen. Und nur weil die Grube da drunter ist, kannst du diesen Schwung holen, um da oben das jubelnde Halleluja zu singen. Und
Ich glaube, daraus könntest du einen guten Buchtitel stricken, aus diesem Bild.
wie wäre der? Also ich
Weiß ich
notiere.
noch nicht, genau, aber wenn man das auf so einen kurzen Satz bringen würde, finde ich das total toll, weil so habe ich das auch noch nie gehört, obwohl ich ja viel darüber nachdenke.
Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Meinst du das oder das mit dem
Ich finde es aber mit dem Trampolin noch plastischer. Mit dem Trampolin ist mega. Also das andere ist auch toll, aber das mit dem Trampolin. Ich
Ich
weiß gerade nicht,
schreibe
wie
das
man es in.
auf. Ich schreibe es mir gleich auf.
Ja, los.
Ja, also es gibt da so viel Schönes, was wir noch so blättern können. Und was mir hier nochmal so wichtig ist, ist das, was du in den anderen siehst, wo du sagst, der hat Scheiße gefressen, sozusagen. Der ist einen schweren Weg gegangen. Da kann ich allen versprechen, die dieses Buch lesen werden, die werden das mit noch mehr Hochachtung, als du es bei anderen hast, glaube ich, lesen können. Weil von Anfang an hier schon ein Zauber drin ist, hier schon eine. Also, wenn ich von Leichtigkeit gesprochen habe, dann könnte man das für Leichtgewicht halten, sondern nee, die Leichtigkeit, ja, die unglaublich wertvoll ist. Diese Leichtigkeit meine ich. Ja, wie Luft zum Atmen auch so wertvoll ist. So dieses, also dein Buch ist sicherlich schwer zu greifen, zu schildern und es ist dieses oder es ist jenes oder sowas alles. Es ist deine Lebensgeschichte. Es liest sich wie ein Roman. ist kein Wort zu viel. Es ist kein Wort zu viel und jedes Wort ist mit der Goldwaage, mit der feinen Federwaage oder wie immer die heißt, das weiß ich gar nicht ganz genau, ist jedes Wort bemessen, auch wenn es dir vielleicht leicht aus der Hand geflutscht ist, sozusagen. Es ist wirklich toll. Ich bin gespannt, wie das Buch fliegen wird und was da noch alles Schönes auf dich zukommt. Und meinst du, wir sollten hier jetzt erstmal das kleine Komma oder Doppelpunkt reinsetzen, nicht so den Punkt, sondern sagen, wir müssen uns noch mal wiedersehen.
Das
Und
müssen wir, das müssen wir. So viel steht fest.
das steht fest, genau.
Ja.
Wir können auch eigentlich schon uns nach einem Termin umgucken, wenn da erst ein Jahr ist oder so.
Ja.
Wie schön, Tim. Dann kann ich auch jetzt leichter loslassen.
Ich danke dir so sehr. Danke, dass du das Buch so schätzt und danke auch für deine Wertschätzung an mich. Ein bisschen davon kommt schon an. Also hätte ich wahrscheinlich auch nicht immer so sagen können, aber ein bisschen davon kommt an und tut mir gut und bedeutet mir auch was.
Oh, wie schön. Tipp. Ich weiß auch nicht, was uns so verbandelt hat. Das haben wir ja schon mal festgestellt,
Ja.
irgendwie, als wären wir uns schon längst vertraut. Wie schön, wie schön. Ich danke dir für alles. Alles
Ich
Liebe.
sag danke.
Bis dann ganz bald sozusagen.
Bis
Tschüss.
bald. Ciao.